Ich darf euch auch alle ganz herzlich begrüßen in dem wunderbaren Namen unseres Herrn Jesus Christus und freue mich jetzt auch auf die Zeit mit euch gemeinsam in dem Wort Gottes verbringen zu dürfen. Lasst uns zuerst den Text lesen, über den wir uns heute Gedanken machen möchten, und dann möchte ich noch beten und dann kommen wir zur Botschaft. Lesen im 2. Korintherbrief, Kapitel 7, Verse 2 bis 16. Das ist die Seite 1303 in unserer Gemeindebibel. 2. Korinther 7, 2 bis 16. Apostel Paulus schreibt hier die folgenden Worte an die Gemeinde in Korinth. Gebt uns Raum in euren Herzen. Wir haben niemand Unrecht getan, niemand geschädigt, niemand übervorteilt. Ich erwähne das nicht, um zu verurteilen, denn ich habe vorhin gesagt, dass ihr in unseren Herzen seid, sodass wir mit euch sterben und mit euch leben. Ich bin sehr freimütig euch gegenüber und rühme euch viel. Ich bin mit Trost erfüllt. Ich fließe über von Freude bei all unserer Bedrängnis. Denn als wir nach Mazedonien kamen, hatte unser Fleisch keine Ruhe, sondern wir wurden auf alle Art bedrängt, von außen Kämpfe, von innen Ängste. Aber Gott, der die Geringen tröstet, er tröstete uns durch die Ankunft des Titus. Und nicht allein durch seine Ankunft, sondern auch durch den Trost, den er bei euch empfangen hatte, als er uns berichtete von eurer Sehnsucht, eurer Klage, eurem Eifer für mich, da freute ich mich noch mehr. Denn wenn ich euch auch durch den Brief betrübt habe, so bereue ich es nicht, wenn ich es auch bereut habe. Denn ich sehe, dass euch jener Brief betrübt hat, wenn auch nur für eine Stunde. Nun freue ich mich nicht darüber, dass ihr betrübt wurdet, sondern darüber, dass ihr zur Buße betrübt worden seid. Denn ihr seid in Gott gewollter Weise betrübt worden, sodass ihr von uns keinerlei Schaden genommen habt. Denn die gottgewollte Betrübnis bewirkt eine Buße zum Heil, die man nicht bereuen muss. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Denn siehe, wie viel ernstes Bemühen hat dies bei euch bewirkt, dass ihr in gottgewollter Weise betrübt worden seid. Dazu Verantwortung, Entrüstung, Furcht, Verlangen, Eifer, Bestrafung. Ihr habt in jeder Hinsicht bewiesen, dass ihr in der Sache rein seid. Wenn ich euch also geschrieben habe, so geschah es nicht um dessen Willen, der Unrecht getan hat, auch nicht um dessen Willen, dem Unrecht geschehen ist, sondern damit unser Eifer für euch zu euren Gunsten offenbar würde vor dem Angesicht Gottes. Deswegen sind wir getröstet worden in eurem Trost. Wir haben uns aber noch viel mehr über die Freude des Titus gefreut, denn sein Geist ist von euch allen erquickt worden. Denn wenn ich euch ihm gegenüber gerühmt habe, bin ich damit nicht zu Schanden geworden, sondern wie ich euch gegenüber stets die Wahrheit gesprochen habe, so ist auch unser Rühmen dem Titus gegenüber wahr geworden. Und sein Herz ist euch jetzt noch viel mehr zugetan, da er sich an den Gehorsam von euch allen erinnert, wie ihr ihn mit Furcht und Zittern aufgenommen habt. Ich freue mich nun, dass ich mich in allem auf euch verlassen kann. Das ist das Wort Gottes. Wir möchten jetzt noch still werden und ich möchte beten, dass Gott uns Gnade schenkt für das Verstehen des Wortes Gottes. Vater, wir danken dir jetzt auch für die Zeit, die du uns schenkst, mit deinem Wort Gemeinschaft zu haben. Gemeinschaft untereinander, ja, dass wir darauf Acht geben können, was du uns in deinem Wort hier sagst, Herr. Aber wir können es nicht aus uns heraus, wenn du nicht unser Herzen öffnest. Und so bitten wir dich, Herr, schenk uns Gnade zum Reden und Gnade zum Hören. Zu deiner Ehre und im Namen Jesu bitten wir. Amen. Ein Konflikt ist keine so schöne Sache. Wir haben das sicherlich schon jeder von uns erlebt. Konflikt in der Ehe oder Konflikt mit den Kindern oder Konflikt auf der Arbeit mit Kollegen oder mit Nachbarn. Ein Konflikt ist nicht etwas Schönes. Und dennoch hat ein Konflikt oder ein Streit auch eine gute Seite. nämlich die letzte Seite des Konflikts, die Auflösung des Konflikts. Diese Seite des Konflikts ist wunderbar. Und das sehen wir auch hier in unserem Text. Und das ist so eine Zeit, wo dann wieder fast, wenn alle versöhnt sind, ein Streit entsteht, aber nur im Gutes tun. Wer möchte jetzt als erstes dem anderen etwas Gutes tun? Ein Konflikt ist, wenn er aufgelöst ist, geprägt von Ruhe, von Zufriedenheit und von Frieden im Herzen, von einer Last, die abgefallen ist von dem Herzen. Paulus diskutiert hier in unserem Text ein Thema, das bei seinem letzten Besuch aufgetreten ist, und er spricht über die Ereignisse, die diesem Gespräch mit den Korinthern oder ja, diesem Konflikt, die sich entwickelt haben. Und wir müssen zuerst hier eins beachten: Wir können nicht genau sagen, welcher Art dieser Streit zwischen den Korinthern und dem Paulus gewesen ist. Das Wort Gottes verbirgt es vor uns, und deswegen ist es auch nicht notwendig zu wissen, was ist da genau passiert. Aber es reicht für uns, und das steht hier, zu wissen, dass hier ein Konflikt gewesen ist. Und wir können uns etwas rekonstruieren, was hier stattgefunden hat, nämlich als Paulus in der Gemeinde in Korinth war und dort als ein Apostel das Evangelium verkündigte, als jemand, der mit der Autorität Gottes vor der Gemeinde stand, stand ein Mensch auf in der Gemeinde und widerstand Paulus ins Angesicht. Er hat ihn daran behindert, den Korinthern seinen Dienst auszuführen. Und das Traurige war für Paulus, das erklärt er in unserem Text und auch an anderen Stellen in diesem Brief, dass viele oder die meisten von der Gemeinde, die zwar nicht für diesen Menschen waren, aber sie haben auch Paulus gegenüber nicht ihre Loyalität ausgesprochen. Sie haben auch diesen Menschen nicht daran behindert, gegen Paulus aufzustehen. Und Paulus berichtet hier über diesen Schmerz, den er empfunden hat von seiner Gemeinde, die er gegründet hat, mit vielen Tränen und mit vielen Gebeten, hier so hintergangen zu sein. Aber das ist nicht das Einzige, was Paulus hier deutlich machen möchte. Er sieht auch die Gefahr, gerade weil die Gemeinde hier nicht richtig geurteilt hat, indem sie diesen Menschen, nämlich der gegen die Autorität Gottes aufgestanden ist, hätten eigentlich behindern sollen. Paulus sieht hier auch die Gefahr und die Bedrohung für die Gemeinde selbst, wenn sie das auch in anderen Situationen tun. Und als Antwort sendet Paulus, er entfernt sich aus der Gemeinde, wir haben das schon einige Male besprochen, aber weil es jetzt wieder eine Zeit vergangen ist, möchte ich nochmal kurz wiederholen. Paulus, der diesem Streit nicht widerstehen konnte, gerade in diesem Moment, musste Korinth wieder verlassen. Und aus dem Ort, wo er dann gewesen ist, schreibt er einen Brief. Und diesen Brief erwähnt er hier im Vers 8. Denn wenn ich euch auch durch den Brief betrübt habe. Paulus hat ihnen einen Brief geschrieben, den wir den sogenannten Tränenbrief nennen. Diesen Brief haben wir leider nicht überliefert bekommen. Aber Paulus erinnert hier an diesen Brief und sagt, ich konnte nicht zu euch sprechen, ich bin weggefahren und ich habe euch von dort einen Brief geschrieben, wo ich nochmal die ganze Situation geschildert habe, was eigentlich los war. Und mit einem Ziel, er hatte ein Ziel vor Augen und zu dem Ziel werden wir heute kommen. Und Paulus sagte, dass er mit diesem Brief nicht selbst zu den Korinthern gekommen ist, sondern er hat Titus geschickt, seinen Mitgefährten und Glaubensbruder. Titus nimmt diesen Brief von Paulus und ja, heutzutage, wenn so ein Konflikt entstehen würde, würde Titus wahrscheinlich ein Video, eine WhatsApp machen an Paulus und sagen, es ist alles in Ordnung. Paulus musste nicht so lange warten. Damals gab es diese Möglichkeit nicht. Paulus musste warten, bis Titus mit diesem Brief eine lange Reise nach Korinth macht, viele Wochen vielleicht, und dann dort eine Zeit lang bleibt und wieder zurück zu ihm kommt und ihm erst dann berichtet, was eigentlich geschehen ist und wie die Korinther auf diesen Brief reagiert haben. Aber für Paulus war es keine einfache Zeit gewesen, hier zu warten. Wie auf glühenden Kohlen ist er gesessen. Aber hier sehen wir, was Paulus und was die Korinther auf diesen Brief, wie sie reagiert haben. Und das Thema, oder ja, dass diese Passage überwältigt, ist Freude. Vielleicht hast du darauf geachtet, wenn wir die Verse nochmal durchgehen. In Vers 4 sagt Paulus, dass er voller Freude ist. Im Vers 6 und 7 spricht er darüber, wie er und Titus durch die Korinther, durch ihre Reaktion auf diesen Brief getröstet wurden. Dann sagt er im Vers 7, dass er sich über das freut, was die Korinther getan haben. Und im Vers 9 sagt er wieder, noch einmal, dass die Korinther ihn zur Freude gebracht haben. Im Vers 13 spricht er über den Trost, den er empfangen hat, und über die Freude des Titus. Also Paulus freut sich nicht nur über die Korinther, sondern er freut sich auch über die Freude des Titus. Also wir sehen, wie das Thema Freude hier sehr stark hervortritt. Und dann im Vers 16 sagt Paulus nochmal, dass er über den Vertrauen in die Korinther sich sehr freut. Also wir sehen hier in diesem Abschnitt diese Auflösung, also den letzten Teil eines Konflikts, der als gutartig ausgegangen ist. Und wir sehen, was für eine Freude hier Paulus und Titus und letztendlich auch die Korinther selbst und am Ende natürlich auch der Himmel gehabt haben, weil hier Fehler, Sünden eingesehen worden sind von Seiten der Korinther, weil sie Buße getan haben und weil sie zu Paulus zurückgefunden haben und die Beziehung wieder aufgebaut werden konnte. Und wir können uns hier die Frage stellen, warum freut sich Paulus hier über die Korinther? Was macht ihn so glücklich? Im Vers 9 lesen wir die Antwort. Nun freue ich mich nicht darüber, dass ihr betrübt wurdet, sondern darüber, dass ihr zu Buße betrübt worden seid. Paulus sagt, ich freue mich über eure Bereitschaft zur Umkehr, über eure Bereitschaft, Buße zu tun. Was wir hier an Paulus und den Korinthern sehen, ist ein Muster. Ein Muster einer erlösenden Beziehung. Deswegen habe ich das Thema auch so genannt, erlösende Beziehungen. Und natürlich hat es etwas mit den Geschwistern zu tun, die in einer Gemeinde sind, Brüder und Schwestern, die alle Kinder Gottes sind und die Christus nachfolgen und wie ihre Beziehung im alltäglichen Leben auszusehen hat. Und es ist gut, wenn es eine erlösende Beziehung ist. Wir sehen in unserem Text, dass Reue oder Buße eine Schlüsselkomponente gesunder christlicher Beziehung ist. Und dass Christen daher solche Beziehungen schätzen müssen. Sie sollten unbedingt zu solchen Leuten, die ihnen helfen, Buße zu tun bei ihren Fehlern, bei ihren Sünden, die sollen solche Beziehungen suchen. Ähnlich wie es die Korinther in unserem Text getan haben bei Paulus. Aber Christen sollten auch bestrebt sein, so wie Paulus es hier ist, Brüdern und Schwestern in Christus zu helfen, Buße zu tun. Ähnlich wie es Paulus in unserem Text tut. Also wir können hier ein Beispiel sowohl von den Korinthern nehmen, im Buße tun und im Fehler einsehen, im Sünde einsehen, aber auch ein Beispiel an Paulus sehen. Und deswegen werden wir auch immer diese zwei Seiten erwähnen, weil jeder von uns mal in der einen oder in der anderen Situation stecken kann. Tatsache ist, dass viele unserer christlichen Beziehungen, die wir haben, oft nicht von Reue oder von Buße gekennzeichnet sind. Warum ist es so? Und ich denke, es gibt zwei Hauptgründe. Einer davon ist, dass viele von uns, ob wir wollen oder nicht, diesem Wert der Kultur unterliegen irgendwo. Unsere Kultur in der Postmoderne, wie wir sie heute nennen, sie ist gekennzeichnet von der Verurteilslosigkeit. Man kann es auch als einen Kodex, einen unbeschriebenen Kodex bezeichnen, leben und leben lassen. Ja, jeder kümmert sich um sich selbst, jeder ist nur für sein Leben verantwortlich und was der andere tut, was geht es mich an? Und wenn du kein Christ bist heute, so stimmst du wahrscheinlich diesem Kodex zu. Wer sind wir schließlich, oder? Dass wir den anderen auf seine Fehler oder auf seine Sünden, wie es die Bibel sogar nennt, sie hinweisen und sie dazu aufrufen, Buße zu tun von ihren Sünden. Ist es nicht arrogant von uns, jemand anderem zu sagen, was er falsch gemacht hat? Ist es nicht besser, nicht wertend zu sein und diejenigen, die uns nahestehen, einfach leben zu lassen, so wie sie sind. Ja, sie haben Fehler gemacht, aber ich möchte mich da nicht einmischen. Es ist ja nicht mein Bier. Wenn du ein Christ bist, so würdest du nicht zweifellos diesem Kodex zustimmen, leben und leben lassen. Aber wenn du darüber nachdenkst, so merken wir, dass wir oft genauso diesen Wert unserer Kultur ausleben, sogar als Christen. Und diesen Kodex eigentlich nicht laut bejahen, aber es auch ausleben. Und der Text, der uns heute hier präsentiert wird, er zeigt uns, dass es falsch ist, sich nicht um die anderen Brüder und die anderen Schwestern, die auch Kinder Gottes sind, zu kümmern. Und Tim Keller, er weist in seinem Buch The Reason of God darauf hin, dass die Wurzel des Problems, warum Menschen nicht andere Menschen auf ihre Sünde hinweisen, darin gegründet liegt, oftmals. Es hat damit zu tun, wie oder welche Perspektive der Mensch auf das Leben und auf das Lebensende da hat, auf die Lebensdauer. Und Tim Keller sagt, ich möchte ihn hier zitieren, sowohl der christliche als auch der säkulare Mensch glauben, dass Egozentrik und Grausamkeit sehr schädliche Folgen haben. Weil Christen glauben, dass Seelen nicht sterben, glauben sie auch, dass moralische und spirituelle Fehler die Seele für immer beeinträchtigen. Dagegen die Liberalen, also die säkularen Personen, glauben auch, dass es schreckliche moralische und spirituelle Fehler gibt, wie Ausbeutung oder Unterdrückung. Aber da sie nicht an ein Leben nach dem Tod glauben, glauben sie nicht, dass die Folgen eines Fehlverhaltens die Ewigkeit andauern. Kellers Punkt hier zeigt die Tatsache, dass wenn ein Mensch nur ein paar Jahrzehnte existiert und nach dem Leben überhaupt keine Existenz mehr weitergeht, so ist der Kodex Leben und Leben lassen durchaus sinnvoll. Natürlich können moralische Fehler und Sünden einen Menschen negativ beeinflussen, auch die anderen Menschen, die davon mitbekommen. Aber wenn ein Mensch diesen Weg nur ein paar Jahrzehnte folgt, sind die Folgen vielleicht nicht auf die Dauer so schlimm. Vielleicht lohnt es sich dann gar nicht, diese Menschen auf die Fehler hinzuweisen, auf die Sünden hinzuweisen. Vielleicht sollten wir es einfach lassen. Ich habe in der Vorbereitung auch so ein Beispiel gelesen von einem Pastor, der auch an dieses Thema erinnert, und er sagt, in der TV-Show Die Simpsons gibt es eine Szene, die das vielleicht illustriert, warum Christen heute oder warum Menschen heute andere Menschen sehr wenig auf ihre Sünden hinweisen. In der Szene wird Homer Simpson, der Familienvater, plötzlich von einem Bären angegriffen. Er taucht wie aus dem Nichts auf und fängt an, auf diesen Homer einzuschlagen. Er ist wütend, er wirft ihn zu Boden, überragt ihn und knurrt und ist sehr, sehr zornig. Und Homer erkennt, dass seine Situation nicht gut ist, und er klammert sich an den Kopf und sagt, Hilfe, ich werde von einem Bären getötet. Dann hält er inne, denkt nach und sagt, nun, wenn ich jetzt von einem Bären getötet werde, dann brauche ich mir keine Sorgen mehr, über das Rauchen zu machen. Und er holt sich eine Zigarette und fängt an zu qualmen, bevor der Bär ihn wieder anfängt zu schlagen. Und wenn du von einem Bären getötet wirst, dann brauchst du dir keine Sorgen über die Gefahren des Rauchens zu machen. Und wenn du nur ein paar Jahrzehnte lebst und dann nicht mehr existierst und stirbst, brauchst du dir keine Gefahren über die Sünde zu machen. Oder brauchst du dir keine Sorgen über die Gefahren der Sünde zu machen. Oder des moralischen Versagens. In beiden Fällen, egal ob du rauchst, bevor du von einem Bären getötet wirst, oder ob du sündigst, bevor du stirbst und aufhörst, letztendlich zu existieren, in beiden Fällen gibt es dann dich nicht mehr irgendwann mal, bevor eine schädliche Handlung wirklich Konsequenzen haben könnte. Aber was ist, wenn du nicht von einem Bären getötet wirst? Was ist, wenn du nach dem Tod auch weiter existierst? Wenn du nicht von einem Bären oder wenn dein Freund nicht von einem Bären getötet wird und er fängt an zu rauchen und seine Gesundheit sehr stark zu beeinträchtigen, dann ist es für dich ein Grund, vielleicht mit ihm darüber zu sprechen. Und ebenso, wenn ein Mensch über, ja, für immer existiert, wenn es nach dem Tod auch ein Leben danach gibt, dann musst du die langfristigen Auswirkungen von Sünde und von einem moralischen Versagen auf die menschliche Seele berücksichtigen. Und du hast guten Grund, Menschen, die so offensichtlich sündigen, auf ihre Sünden hinzuweisen. Gerade weil du davon überzeugt bist als Christ, dass es nach dem Leben, nach dem Tod auch ein Leben danach gibt. Möglicherweise musst du ihn zur Buße aufrufen, damit er seine Situation überdenkt und sich von diesem Weg abwendet. Denn während ein moralischer Weg in 30, 40 oder 60 Jahren nur zu einigen Problemen führen kann auf dieser Erde, zu welchen Problemen wird dieser Weg in 1000 Jahren führen? Oder in Millionen von Jahren? Oder in Milliarden von Jahren? Die Sache ist die, und das macht uns der Text hier deutlich, wenn wir jemand lieben und glauben, dass eine Sünde ewige Konsequenzen nach sich trägt, dann ist der Kodex Leben und Leben lassen für uns keine Option. Wenn wir Brüder nicht auf ihre falschen Wege hinweisen, so wie Paulus es hier tut, gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir leugnen die Wahrheit, dass ein Mensch nach dem Leben auch weiter existiert, oder wir lieben die Brüder nicht. Aber manchmal verurteilen wir ja auch Menschen, oder? Wir sprechen ja vielleicht manchmal doch sie auf die Sünde an, aber auf eine verurteilende Art und Weise, die genauso falsch ist. Was ist der Unterschied zwischen jemand verurteilen und ihn zur Reue oder zur Buße aufrufen? Paulus sagt uns hier im Vers 3, ich erwähne das nicht. Und hier geht es um das Thema, wo die Korinther gesündigt haben gegen Paulus und gegen Gott. Und er sie nun hier erwähnt und ihnen einen Brief geschrieben hat. Und er sagt, ich erwähne das nicht, um zu verurteilen. Paulus' Ziel war es nicht, die Menschen dort in Korinth zu verurteilen. Sein Ziel war aufrichtig. Seine Motivation war rein. Er wollte sie zu Christus führen. Er wollte, dass sie Einsicht haben um ihretwillen, nicht um seinetwillen. Ja, er hatte auch Schmerzen gehabt, als ihm niemand beigestanden ist. Aber ihm ging es nicht um sich. Er sagt ja hier im Vers 12, wenn ich euch also geschrieben habe, so geschah es nicht um dessen Willen, der Unrecht getan hat. Also um diesen Menschen, der aufgestanden ist und gegen Paulus etwas gesagt hat. Und er sagt, auch nicht um dessen Willen, dem Unrecht geschehen ist. Wer weiß, das war Paulus selber. Er spricht hier in der dritten Person von sich. Paulus sagt, mir geht es nicht um mich. Ich möchte euch auf eure Sünde hinweisen, aber mir geht es dabei nicht um mich. Ich soll egal sein, es geht mir um euch. Und deswegen ist es ein wichtiger Hinweis und ein wichtiger Unterschied zwischen verurteilen und jemanden zur Buße aufrufen, aus Liebe zu ihm. Im Vers 8 lesen wir auch, Paulus sagt, denn wenn ich euch auch durch den Brief betrübt habe, so bereue ich es nicht, wenn ich es auch bereut habe. Das heißt, Paulus, als er diesen Brief geschrieben hat und hat ihn mit Titus weggeschickt, und er sitzt jetzt da wie auf glühenden Kohlen und er fragt sich und sagt, war es vielleicht doch falsch, was ich gemacht habe? Und er hat sogar ein bisschen bereut, dass er diesen Brief geschrieben hat. Einfach weil er nicht wusste, wie das Ausmaß bei den Korinthern ankommen wird und ob sie das verstehen würden. Am Ende hat er natürlich gesagt, es war gut, dass ich es gemacht habe. Aber hier sehen wir diese Aufrichtigkeit, einen Bruder oder eine Schwester auf ihren falschen Weg anzusprechen. Mir geht es nicht ums Verurteilen. Mir geht es auch nicht um mich. Mir geht es allein um dich. Und ich mache es sogar, ich werde vielleicht sogar bereuen, was ich gemacht habe. Aber selbst wenn ich darunter leide, aber du musst zurück zu Christus geführt werden. Hier sehen wir den Unterschied zwischen Verurteilen und zwischen jemand wirklich aufrichtig zur Buße aufzurufen. Der eine versucht, die andere Person herabzusetzen, während der andere versucht, diese Person zu erhöhen. Der eine übt öffentlich Kritik, macht keine Hoffnung und geht vielleicht sogar spöttisch und mit einem selbstgefälligen Lächeln und Gefühl der Überlegenheit davon, ja, ich bin ja besser als du, ich habe das nicht getan. Und der andere er hilft wirklich dieser Person, die falsch gegangen ist. Und er hilft ihr zu sehen, wo es schiefgelaufen ist. Und er gibt ihr Hoffnung, diesen anderen Weg, diesen richtigen Weg zu gehen, und umarmt diesen Menschen, der sich geirrt hat. Wir brauchen erlösende Beziehungen in unserem Leben. Wir brauchen erlösende Beziehungen. Wir brauchen Geschwister, die uns herausfordern, die es nicht gerne tun, die es nicht verurteilend tun, so wie Paulus es gesagt hat. Aber wir brauchen Menschen, die uns ermutigen und auch bereit sind, dabei uns liebevoll, aber zu verletzen. Das ist notwendig. Weil nur auf diese Art und Weise, oder unter anderem auf diese Art und Weise, führt Christus uns zu sich zurück. Und hier ist die Frage: Hast du einen solchen Paulus an deiner Seite, der genau das tut, was Paulus hier an den Korinthern getan hat? Paulus musste den Korinthern schreiben in Vers 2, gebt uns Raum in eurem Herzen. Eine andere Übersetzung sagt, schafft in euren Herzen Platz für uns. Die Korinther sind versucht, Paulus in ihren Herzen keinen Platz zu schaffen, nachdem er sie zur Umkehr aufgerufen hat. Und tatsächlich haben sie ihre Herzen geöffnet für diesen Mann oder auch für die falschen Aposteln, wie Paulus sie auch an anderer Stelle in diesem Brief nennt. Und hier sehen wir doch uns immer wieder selbst, oder nicht? Wir sind oft eher bereit, Platz in unserem Leben für die Menschen zu lassen oder zu schaffen, die uns in unserer Sünde nicht konfrontieren. Von denen wir wissen, ja, er wird mir nichts sagen. Und für solche, die uns liebevoll zur Buße aufrufen können, vor ihnen verbergen wir uns, vor ihnen verschließen wir unsere Herzen. Wenn es in deinem Leben niemanden gibt, dem du die Erlaubnis gegeben hast, dich zur Buße zu rufen, so musst du jemanden finden, der weise ist, der liebevoll ist und im Glauben reif ist. Und gib ihm die Erlaubnis, dich liebevoll zur Buße aufzurufen, wenn du es brauchst. Du wirst sehen, es wird ein Segen für dich sein. Es könnte dein Ehepartner sein, es könnte ein christlicher Freund sein oder ein Vertrauter oder dein Vater oder deine Mutter. Und wenn du diese Menschen in deinem Leben hast, wie reagierst du auf sie, wenn sie dich auf die Buße ansprechen, wenn sie mit dir über deine Sünde sprechen möchten? Schaffst du Platz für sie in deinem Herzen, wenn sie das tun, worum du sie gebeten hast? Wir sehen im Vers 14, sagt Paulus, denn wenn ich euch ihm, also dem Titus gegenüber, gerühmt habe, bin ich damit nicht zu Schanden geworden, sondern wie wir euch gegenüber stets die Wahrheit gesprochen haben, so ist auch unser Rühmen dem Titus gegenüber wahr geworden. Es war so eine Situation, wo Titus sich unsicher war, was Paulus denn da macht und ob es wirklich weise ist, jetzt mit diesem Brief nach Korinth zu gehen. Und Paulus sagt, nein, Titus, das ist richtig. Das ist richtig. Ich bin überzeugt, dass die Korinther einsichtig sein werden, weil sie unsere Brüder sind. Und Paulus sagt, als ich das dem Titus gesagt habe, ja, es war vielleicht es war sehr engstirnig, aber ich habe die Hoffnung an euch nicht verloren. Und ich bin, das sieht man jetzt, aufgrund der Auflösung des Konflikts, bin ich nicht zu Schanden geworden. Ihr habt das getan, wovon ich dem Titus zu Titus gesprochen habe. Wie sehen denn erlösende Beziehungen in der Praxis aus? Wir möchten jetzt in Kürze 5 Elemente einer erlösenden Beziehung anschauen. Denn jeder steht von uns in einer Beziehung. Ob es, wie gesagt, Beziehung in der Familie ist oder Beziehung unter Freunden, Beziehung vielleicht unter Menschen, wo nur eine Seite gläubig ist und die andere Seite ungläubig ist, wo vielleicht Kinder nicht im Glauben sind. Jeder von uns steht in irgendeiner Beziehung. Wie kann ich aus diesem Text eine erlösende Beziehung kultivieren in meiner Umgebung? Und Paulus gibt uns hier einige Antworten. Das erste, schätze deine Geschwister und liebe sie. Schätze deine Geschwister und liebe sie. Paulus, er hatte viele Gründe, über die Korinther frustriert zu sein. Aber er sagt in Vers 3, ich erwähne das nicht, um zu verurteilen, denn ich habe vorhin gesagt, dass ihr in unseren Herzen seid, sodass wir mit euch sterben und mit euch leben. Paulus, er liebt die Korinther. Er liebt seine Geschwister in Christus. Er sagt, wir werden mit euch leben und zusammen sterben. Wir sind eine Einheit in Christus. Paulus, er liebte sie wirklich. Er schätzte sie als Menschen. Nicht als, für ihn waren sie nicht irgendwie Projekte, an denen er sein Evangelium verrichtete und die Arbeit verrichtete, sondern es waren reale Menschen, zu denen er eine Beziehung aufgebaut hat. Und wenn wir Menschen sein wollen, die einem anderen Menschen helfen wollen, liebevoll Buße zu tun, so müssen wir zuallererst diese Menschen lieben. Ohne das geht es nicht. Ohne das werden wir alles falsch machen. Das Zweite, schätze die Reue, also die Buße, als etwas sehr Wertvolles ein. Schätze die Geschwister, schätze aber auch die Reue, die Buße. Wir als Christen reden immer wieder über Vergebung der Sünden. Wir beten jeden Sonntag über die Vergebung der Sünden. Nicht, weil es uns Spaß macht, sondern weil wir die Reue schätzen. Weil wir als Kinder Gottes Buße schätzen. Und weil diese Seite des Konflikts, die wir auch gegenüber Gott gehabt haben, auch eine schöne Seite ist, wo wir uns zu Gott in Christus wenden dürfen, um von unseren Sünden zu bereuen. Wir tun es, weil wir die Reue schätzen. Du wirst nicht einen Bruder zur Reue oder zur Buße aufrufen können, wenn du die Buße als nicht etwas sehr Wertvolles schätzt. Das, was bei unseren Kindern geschätzt werden muss, bei unseren Ehepartnern, bei unseren Kollegen, bei unseren Nachbarn, ist nicht ihr Aussehen, ist nicht das Einkommen, ist nicht ihr Humor oder die Schulnoten oder ihre Coolness, sondern die Bereitschaft, Buße zu tun. Das ist wirklich, was wir schätzen sollen an unseren Mitmenschen. Paulus ist hier begeistert. Habt ihr darauf geachtet, wie begeistert er von den Korinthern ist? Im Vers 4 sagt er, ich bin freimütig euch gegenüber, ich rühme euch viel. Wer waren die Korinther? Kapitel im ersten Brief schreibt Paulus, was das für Leute waren. Es waren Menschen, die schwach sind, unedle, verachtete. Paulus steht hier einer Gruppe Menschen gegenüber, die eigentlich nichts zu bieten haben. Aber das, was Paulus an ihnen schätzt, ist, dass sie bereit sind, Buße zu tun. Wenn wir bei anderen Buße kultivieren wollen, so müssen wir die Bedeutung der Buße auf diese Weise sehen. So müssen wir die Vergebung der Sünden immer wieder schätzen, weil hier das Evangelium gelebt wird. Indem man Buße tut, lebt man das Evangelium, ganz praktisch. Drittens, was Paulus hier sagt, gebrauche die richtige Art und Weise, Geschwister auf Sünde hinzuweisen. Ja, die Art und Weise ist sehr fraglich, immer wieder bei Christen. In Vers 8 sagt er, denn wenn ich euch auch durch den Brief betrübt habe, so bereue ich es nicht, wenn ich es auch bereut habe. Das heißt, die Art und Weise ist nicht jetzt jemanden einen Fehler unter die Nase zu reiben. Hier hast du gesündigt, hier musst du Buße tun. So, jetzt habe ich diesen Fehler hier gesehen, jetzt habe ich das nach dem Wort Gottes getan. Mitnichten. Paulus sagt, du musst jemand sein, der eigentlich den anderen Mitmenschen nicht darauf ansprechen möchte, um ihn nicht zu verletzen. Aber trotzdem tust du es aus Liebe zu ihm und weil Christus ihn genauso wie dich geliebt hat. Paulus sagt, ja, es kann auch sein, dass du dann bereust und es wird dir dabei schlecht gehen. Du wirst verletzt, du wirst angegriffen, aber das darf dich nicht daran hindern, den anderen Bruder so oder die andere Schwester so zu lieben und sie zu Christus zurückzuführen. Gebrauche die richtige Art und Weise, Geschwister auf Sünde hinzuweisen. Ich möchte uns kurz ein negatives Beispiel illustrieren. Ein Bruder und eine Schwester streiten bei sich zu Hause und der Streit eskaliert, der Bruder stößt die Schwester gegen die Wand und sie fängt an zu weinen. Die Mutter kommt laufend dazu. Sie hört, ihre Tochter weint. Und sie kommt und sagt zu dem Sohn: Entschuldige dich. Und der Sohn möchte gar nicht sich entschuldigen. Und er sah so zwischen die Zähne: Entschuldigung. Und die Mutter sieht, dass er es nicht ehrlich meint. Und sie sagt noch einmal: Nein, entschuldige dich richtig. Der Junge steht weiter da und überwindet sich. Er muss ja gehorchen. Und dann sagt er: Entschuldige. Die Mutter sieht immer noch, dass er nicht es aus vollem Herzen meint und sagt: Entschuldige dich doch, wie es sein soll. Und dann sagt der Junge: Bitte entschuldige. Und dann sagt die Mutter: Jesus freut sich, wenn du um Vergebung bittest. Und dann geht sie wieder davon, während der Junge seiner Schwester hinter dem Rücken seiner Mutter die Zunge rausstreckt. Was hat der Junge hier gelernt? Er hat gelernt: Tue das, was deine Mama sagt, und dann wird es dir gut gehen, wirst du sie los. Das Zweite ist, was er gelernt hat: Das nächste Mal sei etwas schlauer und flinker, dass es nicht gleich so offensichtlich ist, was du deiner Schwester getan hast. So kultiviert man keine Buße. Das ist ein kleines Beispiel, der vielleicht in unseren Häusern immer wieder stattfindet, aber das ist keine richtige Vorgehensweise, um Buße zu kultivieren. Und wir können sicher sein, Jesus freut sich nicht über solche Arten von Vergebung. Es ist einfach, Menschen ein schlechtes Gewissen zu machen. Es ist einfach, das kann jedes Kind. Da braucht es nicht viel Mühe und viel Arbeit. Ein kleines Kind weiß, wie das geht, weltliche Trauer hervorzubringen. Du bist ein Sünder, ein böser Mensch. Du bist ein Rebell, ein Versager, du schaffst es nie. Was hast du wieder gemacht? So kultiviert man eine weltliche Trauer. Ich habe vergessen, das zu erwähnen. In diesem Text geht es ja auch um eine andere sehr wichtige Situation, nämlich um die Buße, um das Wesen der Buße. Paulus macht hier einen Unterschied zwischen dem Wesen der Buße in Bezug auf die Welt, eine weltliche Trauer, und das Gegenteil ist eine gottgewollte Betrübnis. Und wir werden das nächste Mal speziell nochmal diesen Text anschauen, aber auf das Wesen der Buße Acht geben. Und es ist sehr wichtig, dass wir verstehen, was ist denn das richtige Wesen der Buße? Wann bin ich traurig und habe diese weltliche Traurigkeit, und wann bin ich gottgewollt betrübt? Das werden wir nächstes Mal anschauen. Heute möchte ich, wie gesagt, die Betonung eher auf die Kultur, unserer Kultur, der Christenheit hinweisen und das an Paulus und Korinthern deutlich machen, wie wichtig es ist, dass wir Buße in unserer Mitte kultivieren. Das Vierte: Freue dich über den geistlichen Wachstum deiner Geschwister. Wenn du Buße kultivieren möchtest, dann freue dich über den geistlichen Wachstum deiner Geschwister. Im Vers 11 lesen wir: Denn siehe, wie viel ernstes Bemühen hat dies bei euch bewirkt, dass ihr in gottgewollter Weise betrübt worden seid. Dazu Verantwortung, Entrüstung, Furcht, Verlangen, Eifer, Bestrafung. Ihr habt in jeder Hinsicht bewiesen, dass ihr in der Sache rein seid. Und auch Vers 16 sagt Paulus: Ich freue mich nun, dass ich mich in allem auf euch verlassen kann. Wenn du jemanden mal zu Buße aufgerufen hast und er Buße getan hat, hast du es geschätzt, dass er im geistlichen Sinn gewachsen ist, und hast du es ihm gesagt? Das ist auch ein wichtiges Merkmal, wo wir einander anspornen, einander motivieren und so durch Lob und durch Ruhm dem anderen gegenüber ihn ermutigen, ihn erbauen. Wir dürfen hier nicht wie die Schwaben sein, nicht geschimpft ist genug gelobt, sondern wir dürfen hier wirklich die Geschwister loben, rühmen. Lies mal Römer 16. 20 Verse voll mit Ruhm, den Paulus anderen Geschwistern gegenüberbringt. Ich danke für Phoebe, ich danke für Aquila, für Priscilla und so weiter. Und er erzählt von jedem, was er getan hat. Wir dürfen einander loben, wenn wir geistlich wachsen. Denn wir loben ja nicht uns selbst, sondern wir loben die Arbeit des Heiligen Geistes. Und das dürfen wir gerne tun. Also wenn wir Buße in unserer Mitte kultivieren möchten, so dürfen wir auch den geistlichen Wachstum der Geschwister erwähnen und uns darüber freuen. Und das Letzte, was Paulus uns hier erinnert, er sagt, oder er zeigt es eigentlich, vertraue auf Gott. Setze dein Vertrauen auf Gott. Auch wenn wir versuchen, unsere Kinder zurechtzuweisen oder unsere Ehepartner oder egal, die Menschen, die uns umbringen, Nachbarn, Kollegen, Geschwister, so versuchen wir oft, selbst den Erlöser von diesen Menschen zu spielen. Wir spielen uns auf und wir geben Konsequenzen, wir versuchen, ihnen den richtigen Weg zu zeigen und mach es so, wie ich es sage und dann wird es dir gut gehen und maßen uns dabei an, selbst der Erlöser zu sein. Als ob wir die vierte Person der heiligen Dreieinigkeit wären. Das sind wir nicht. Gott ist es hier, der am Werk ist. Und das macht Paulus deutlich, indem er dreimal erwähnt, einmal in Vers 9, Gott, ihr seid in Gott gewollter Weise betrübt worden. Dann in Vers 10, denn die Gott gewollte Betrübnis bewirkt eine Buße zum Heil. Und dann noch Vers 11, denn siehe, wie viel ernstes Bemühen hat dies bei euch bewirkt, dass ihr in Gott gewollter Weise betrübt seid. Wenn Menschen Buße tun, das ist nicht unser Verdienst. Das ist nicht das, weil wir sie darauf angesprochen haben. Ja, Gott hat es gebraucht. Aber nicht, dass wir die Erretter von diesen Menschen gewesen waren. Dass ohne uns Gott hätte nicht andere Menschen oder andere Situationen gebrauchen können. Und das müssen wir ganz klar verstehen. Wir müssen unser Vertrauen auf Gott setzen. So schlimm ein Kind oder ein Mensch auch sein kann, du wirst ihn nicht erlösen können. Gott will es, wenn er es will, und er wird es. Die Bibel, sie macht immer wieder deutlich, dass wir für den anderen da sein sollen, wenn er versucht wird zu sündigen. Gott fragte Kain, wo ist dein Bruder? Auch wenn hier die Situation anders war, aber hier sehen wir, dass Gott die Brüder über ihre Brüder ausfragt. Wir lesen im Alten Testament immer wieder an einigen Stellen, wie Gott den Menschen warnt, der seinen Bruder sündigen sieht, aber nichts tut. Wir sehen auch, wie Christus gehandelt hat. Christus als unser guter Hirte, der uns, seinen Schafen, nachgeht, nachgegangen ist bei der Rettung und auch heute immer wieder nachgeht, wenn sie vom Weg abkommen. Er sucht sie, er findet sie und er bringt sie zurück. Und wir haben, was haben wir heute in der Schriftlesung gelesen? Das ist die Grundlage aller Gemeindedisziplin. Das Motiv ist entscheidend. Und das Motiv ist, so wie Christus zu handeln. Der die 99 gerechten Schafe, die nicht verirrt sind, lässt. Und er geht diesem einen Schaf nach. Und er sucht es. Und er findet es. Und er führt es zurück. Und was ist dann am Ende? Freude. Die Freude wird viel mehr sein als über die 99 Gerechten, die nicht verloren gegangen ist. Sehen wir hier Christus in unserem Text. Paulus ist hier ein kleiner Christus. Genauso wie Christus ein guter Hirte von unseren Seelen ist, ist Paulus hier ein guter Hirte für die Korinther. Und genauso sind auch wir aufgerufen, gute Hirten zu sein für unsere Geschwister. Paulus, er konnte den abtrünnigen Korinthern folgen, weil er sich daran erinnerte, dass Christus einen abtrünnigen Paulus einmal verfolgte. Paulus konnte die törichten und sündigen Korinther geduldig zur Buße aufrufen, weil er sich an den erinnerte, der geduldig einen törichten und sündigen Paulus zur Buße aufgerufen hat. Paulus konnte die Sünde und die Sturheit der Korinther geduldig ertragen, weil er sich an den erinnerte, der seine Sünde und seine Sturheit geduldig ertragen hat. Verstehen wir das Streben Christi nach Paulus, Christi unverdiente Berufung Paulus gegenüber, Christi liebevolle Konfrontation mit ihm und seine Aufforderung, Buße zu tun, ist die Wurzel dafür, wie Paulus in der Lage ist, das zu tun, was er hier tut. Er führt seine Geschwister, nicht nur seine Kinder im Glauben, sondern auch seine Geschwister, zu Christus zurück. Er geht ihnen nach, er sucht sie, er findet sie und freut sich am Ende über sie. Unsere Fähigkeit, mit anderen in ihrer Sünde liebevoll umzugehen, beruht darauf, dass wir uns daran erinnern, wie Christus liebevoll mit uns umgegangen ist. Das ist das Fundament. Wir sehen in diesem Text die Herrlichkeit des Evangeliums, wie sie praktisch ausgelegt wird. Wir sehen die Schönheit von Buße und die Wiederherstellung, nicht nur zwischen Paulus und den Korinthern, sondern auch zwischen den Korinthern und Gott. Lass uns diese Schönheit und die zentrale Bedeutung der Umkehr im christlichen Leben schätzen. Suchen wir nach denen, die uns bei unserer fortwährenden Umkehr helfen können, so wie die Korinther Paulus gesucht haben. Und wenn wir uns daran erinnern, was Christus für uns getan hat, wollen wir, wie auch Paulus, versuchen, anderen zu helfen, Buße zu tun. Und diese Beziehung, sie wird erlösend sein für uns. Sie wird uns dahin führen, wo wir in Freude miteinander wachsen können, in der Freude zu Christus hin, und das Evangelium praktisch leben dürfen. Dem Herrn sei Dank dafür. Lass uns beten. Amen. Vater, wir danken dir für Jesus Christus, für unseren Hirten, der uns gesucht, gefunden und zurückgeführt hat. Wir danken dir für dich, Vater, dass du uns so wie den verlorenen Sohn umarmt hast und uns den gerechten Mantel Jesu Christi aufgesetzt hast, den wir nicht verdient haben. Herr, und du rufst uns auch auf, genauso wie Paulus es getan hat, ihm und dir nachzuahmen und eine erlösende Beziehung in unserer Mitte zu kultivieren. Herr, vergib uns, wenn wir oft still sind, aus Bequemlichkeitsgründen oder anderen Dingen, und hilf uns, Herr, aus Liebe zu unseren Geschwistern, diejenigen, die vom rechten Weg abkommen, zu nehmen, zu suchen und zurückzuführen und uns in dir zu freuen. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen. Amen.